Der Missionar Paulus will in seinen beiden Briefen an die Christen in Korinth nun seine Leser für das echte Evangelium, für die wirkliche Rettungsbotschaft zurückgewinnen. Und da muss er zu seinem Leidwesen leider auch von sich selbst reden, denn er war ja nun mal der, dem sie zuerst geglaubt hatten und von dem jetzt viele dachten, naja, den kann man doch nicht so ernst nehmen. Es ging ihm dabei nicht um sich und er war auch im Gegensatz dazu war es bei diesen falschen Lehrern anders, er war auch nicht das Thema seiner Botschaft. Wir lesen, jetzt habe ich noch wieder den Drücker vergessen. Wir lesen aus dem 2. Korintherbrief im 6. Kapitel die ersten 10 Verse und wollen anhand dessen mal erkennen, wie man Gottes Mitarbeiter entdeckt. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, sein Zitat aus dem Alten Testament, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, also in Schlaflosigkeit, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter, das ist ungeheuchelter Liebe, in dem Wort der Wahrheit. Ihr habt schon weitergemacht, sehr schön. Toll, die Techniker sind besser als der Prediger. In dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Das sind Aufzählungen, von denen man sich gar nicht auf Anhieb alle merken kann. Mit diesen Worten macht Paulus deutlich, dass Gott uns heute dazu ruft und einlädt, seiner Rettungsbotschaft zu glauben. An seinem Beispiel stellt er dar, dass die Boten dieser Botschaft nicht vor allem dadurch glänzen, dass sie unwiderstehlich auftreten und ein Feuerwerk an Wundern und Redekunst abfackeln, sondern dass sie die unverdiente Gnade Gottes bekannt machen, durch die Gott uns rettet. Und diese Gnade hat lebensverändernde Kraft, auch wenn es nicht so aussieht vielleicht. Worin die Kraft Gottes bei seinen Boten vor allem zum Ausdruck kommt, betrachten wir unter dem Titel, was Gottes Gnade bewirkt. Was Gottes Gnade bewirkt. Gnade bedeutet ja ein unverdientes Geschenk. Gott beschenkt uns also und das soll nicht wirkungslos bleiben, das soll nicht ins Leere laufen. Darum ringt Paulus jetzt bei diesen Christen. Sie haben im Glauben angefangen und es könnte sein, dass sie jetzt aufs falsche Pferd umsteigen. Also im Glauben an Jesus haben sie angefangen. Wenn sie dem Wort vom Kreuz nicht mehr glauben, verlieren sie die Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb beschreibt er ihnen, wie die Gnade Gottes überhaupt im Leben eines Boten zum Ausdruck kommt, zur Wirkung kommt. Ich möchte zwei Aspekte dabei hervorheben. Was Gottes Gnade bewirkt: erstens, Gottes Gnade macht liebesfähig. Zweitens, Gottes Gnade macht wahrhaftig. Gottes Gnade macht liebesfähig. Ich habe da einen Kampf geführt. Eigentlich war meine erste Überschrift, Gottes Gnade macht leidensfähig. Denn er beschreibt, wie er als Bote Gottes leiden muss. Das hat man ihm immer als Schwäche ausgelegt. Dass er so viele Schwierigkeiten da erdulden muss, dass wir sollten das ein Bote Gottes sein. Man kann das in der Apostelgeschichte nachlesen, was Paulus so ausgehalten hat, während er unterwegs war, damit Menschen von Jesus hören. Ich habe mich entschieden für Gottes Gnade macht liebesfähig. Denn für mich ist immer die Frage treibend, wo kommt die Kraft dazu her, dass ein Mensch das mitmacht? Woher kommt der Antrieb? Wieso macht er sich trotzdem auf den Weg zu den Menschen, obwohl er weiß, dass ihm sowas blüht? Paulus ist bewegt davon, wie Jesus die Menschen liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, für uns gegeben, Jesus. Und zu solchen geliebten Menschen sendet Jesus seinen Boten Paulus. Das war ihm klar. Das betont er in jedem Brief. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass ich Bote Gottes bin. Das ist der Wille Gottes. Gnade bedeutet, mir wird das Leben geschenkt. Ich erarbeite es nicht. Ich verdiene es nicht. Weder vorher noch, und das müssen wir als Christen aus meiner Sicht immer wieder hören, noch wird es hinterher verdient mit einem ordentlichen Leben. Das heißt nicht, dass man nicht ordentlich leben soll, also nicht im Sinne des Christus leben soll, aber wir verdienen uns damit nichts. Sondern Gnade bedeutet, ich nehme das dankbar an und erkenne, wie gut Gott zu mir ist. Dass er es sich seinen Sohn kosten lässt, mich bei sich zu haben. Es ist ihm kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch ist, wie ich das ja immer mal wieder gerne ausdrücke. Und so einem Boss hat Paulus sich verschrieben, der so ist. Und nun will er auch entsprechend seinen Dienst ausführen. Deshalb bemüht er sich darum, dass er mit nichts, wo er Einfluss drauf hat, irgendwie dafür sorgt, dass Menschen vom Glauben abkommen oder dass sie daran gehindert werden zu glauben. Den sogenannten Anstoß. Das eigene Leben soll die Botschaft von der Liebe Gottes ausstrahlen und ihr nicht widersprechen. Paulus behauptet nie Fehlerlosigkeit im Hören auf die Gebote Gottes zum Beispiel, aber eine volle Hingabe an Jesus, sodass die Liebe Gottes ihn zum Diener von Menschen macht. Er dient Menschen und kommt sich dabei nicht dumm vor. Auch wenn das heute weit weg ist von dem, was ich vielfach erlebe. Denn Jesus als der Höchste hat auch seinen Menschen gedient. Ist richtig runtergekommen für uns. Und Paulus macht das in diesen und an anderen Stellen immer wieder deutlich. Das Merkmal eines Dieners Gottes ist jetzt dann genauso wie bei seinem Boss nicht der pompöse Eindruck, den er hinterlässt. Das ist ja eine große Versuchung, ihr Lieben. Ich würde das ja gerne können, also ich sag mal, kurzsichtig gesehen, würde ich es ja gerne können, so hier auftreten, dass ihr alle nur noch so glauben könnt. Was ist das für ein toller Typ? Ach, wäre das schön, wenn wir alle zu Füßen liegen würden, denkt der Mensch. Paulus sagt, das geschehe nur nicht. Können wir an anderen Stellen lesen. Die Leute sollen nicht vom Boten begeistert sein, sondern von dem, der ihn sendet. Darum geht es bei dieser Botschaft. Ein Wegweiser muss ja nicht toll aussehen. Man stelle sich vor, ein Wegweiser steht am Wegesrand, er soll den Leuten den Weg zeigen und die Leute bleiben davor stehen und sagen, Mensch, der sieht so toll aus, da bleiben wir glatt hier. Nein, ein Wegweiser muss nur in die richtige Richtung zeigen. Wenn er das nicht tut, verfehlt er seine Wirkung und sein Ziel und sein Dasein. Da mag er noch so toll wirken. Paulus Paulus will mit seinem Leben ausdrücken, wie Gott seine Welt liebt, dass er nämlich seinen Sohn für sie hingab. Er hat auch Wunder getan, Paulus. Am Ende des 2. Korintherbriefs gibt er mal einen kurzen Einblick. Was? Wenn ich euch Geschmack machen könnte, dass ihr euch die beiden Briefe mal zu Gemüte führt. Wir haben die übrigens auch im Bibelgespräch verhandelt. Wer da nicht kommt, verpasst tatsächlich was. Sag ich nur. Er hat Wunder getan. Damit hätte er auch prahlen können. Aber das hätte vollkommen seiner Botschaft widersprochen. Man merkt es, wenn man das liest, wie er sich windet, dass er überhaupt das mal davon mal eine Erwähnung irgendwie macht. Er konnte mit seinem theologischen Denkvermögen und seinem Wissen auch viele in den Schatten stellen. Ich sag mal, bis heute kommen viele Menschen, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand, mit, wenn Paulus mal seine theologischen Gedanken entfaltet. Wer kann denn dahin denken? Hat auch sein Kumpel Petrus geschrieben. Er hat auch eine kräftige Portion von den Gaben des Heiligen Geistes bekommen, der Paulus. Aber das hervorzuheben wäre genau die Masche, auf die die Christen in Korinth reingefallen sind bei den falschen Lehrern. Und nun nimmt er auf, was man ihm als Schwäche vorwirft. Er übt nicht durch seine Erscheinung Druck aus, sondern er kommt als Diener Gottes immer selber unter Druck. Immer mal wieder. Er wird von seinen Gegnern bedrängt. Er erlebt Not. Er wird geschlagen. Eingesperrt im Gefängnis. Er erlebt Gegenwehr, wo er predigt. Er muss große Anstrengungen unternehmen. Der hat schlaflose Nächte, einmal weil die Erlebnisse furchtbar sind und dann, weil er sich auch noch ständig Gedanken macht um die Gemeinden, für die er seine Verantwortung trägt. Er muss mitunter ohne Essen auskommen und so weiter und so fort. Das entscheidende Wunder, ihr Lieben, besteht doch nicht vor allem in Zeichen, die Gott tut. Ich meine, dass Paulus uns das hier mitgibt, sondern dass Gott in diesem ganzen Druck, in diesen Schwierigkeiten zum Ziel kommt und Menschen anspricht und rettet. Das ist das eigentliche Wunder. Und dass sich sein Bote das gefallen lässt, damit die Menschen bloß von Jesus hören, das ist das Wunder, das Gott vor allem tut, neben all den äußeren Erscheinungen, die er auch machen kann, wie Meere spalten oder sonst irgendwas. Aber Gottes Gnade macht zuallererst liebesfähig. Ich habe jetzt gerade, das war hochinteressant, es gibt ja so eine Organisation für Jugendliche, die Offensive junger Christen, die haben eine Zeitschrift, die ich kriege, nicht immer kann ich sie durchlesen. Und ich habe mir das gegönnt, diesmal da reinzugucken und es war so gewinnbringend. Da hat man auch über diesen ganzen Streit mit Corona und so weiter und anderen Fragen hat man geschrieben, dass ja sich Christen auch da unterschiedlich positionieren. Und dann wurde das in dem Beitrag so hervorragend mal herausgestellt, worin besteht denn das Eigentliche eines Christen? Auch in so einem Streit, auch in unterschiedlichen sachlichen Meinungen. Und da schrieb er, dass die Liebe nicht abkühlt dabei. Das ist das Christliche. Denn davon hat Jesus gesagt, dass es so geschehen wird am Ende der Zeiten, in denen wir ja längst leben. Dass die Liebe erkalten wird, wer das aus dem Luthertext kennt. Finde ich total spannend. Und Paulus macht deutlich, Gottes Gnade macht liebesfähig. Mit seiner Liebe macht Gott aus uns Menschen Werkzeuge, die nicht dafür leben, dass andere sie toll finden. Sondern die sich für andere einsetzen, die für andere auf vieles verzichten, die für andere Schwierigkeiten auf sich nehmen. Gottes Liebe hat unser Herz, und das will ich mal so sagen, eigentlich erst dann erreicht in der Tiefe, wenn wir es nicht aushalten, uns selbst ein bequemes Leben zu organisieren, während Menschen um uns her, in unserem ganzen Land und in der ganzen Welt, ohne Jesus in Ewigkeit verloren gehen. Dann kommt die Liebe Gottes zum Ziel. Liebe zeigt sich also nicht vor allem in tollen Gefühlen, sondern darin zuerst, was ich bereit bin, an jemandem und für jemanden zu leiden. Deswegen hat ja mal jemand ein Buch geschrieben mit dem Titel, es gibt Dinge, die ich immer wiederhole, weil das nicht so einprägsam ist, wer nicht leiden will, muss hassen. Liebe setzt sich für den Geliebten ein um jeden Preis. So jedenfalls hat der Herr es gemacht, der Paulus losgeschickt hat. Gottes Sohn hat sich mit Haut und Haaren für uns Menschen eingesetzt. Und jetzt, wenn man sich von dieser Liebe bewegen lässt, heißt das, auch zu ertragen, dass andere die Einladung ablehnen und sich vielleicht auch deshalb gegen mich wenden. Gottes Liebe macht liebesfähig. Damit hat Paulus angefangen. Als zweites spricht er nun von den Mitteln, mit denen er diesen Kampf führt, dass Menschen seine Rettungsbotschaft von Jesus glauben. Gottes Liebe macht wahrhaftig. Nun, er beschreibt nicht nur die Kosten wie vorher, die er und seine Mitarbeiter als Diener Gottes bereit sind zu zahlen, sondern er beschreibt auch, wie sie diesen Dienst ausüben. Und zwar immer so, dass sie nur das sagen, was von Gott her wahr ist. Und auch nur das machen. Dass sie selbst Gottes Worte ernst nehmen und ihr Leben danach ausrichten und umkehren, wo es nicht gelungen ist. Und dann begegnen sie den Menschen mit Gottes Freundlichkeit und sind geduldig, das ist ein Drunterbleiben. Sie halten dafür etwas aus und sie lassen Raum, dass Menschen eine eigene Entscheidung treffen und manipulieren sie nicht gegen den Willen der Menschen. Sie sind vom Heiligen Geist bewegt und lassen seine Liebe für die Menschen gelten. Sie arbeiten nicht mit psychischen Tricks und Überreden der Rhetorik, der man sich nicht erwehren kann, sondern sagen weiter, was Gott sagt. Das machte Paulus durchaus mit Bildern und Vergleichen aus der Umwelt seiner Hörer, wenn er von irgendwelchen Laufwettkämpfen spricht und sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass man dabei einfallslos ist. Liebe macht erfinderisch. Aber es wird nicht werbetechnisch aufpoliert. Es wird nicht dazu gedichtet. Es wird nicht beschönigt oder große Parolen geschwungen. Denn Paulus baut auf Gottes Kraft, der sich selbst den Menschen bekannt macht. Und jetzt kommen diese Gegensatzpaare, die Paulus aufstellt. Denen, die nicht glauben, erscheint das als Unsinn. Die merken nicht, dass da jemand im Namen Gottes unterwegs ist. Es wird schlecht über sie geredet. Sie werden als Verführer beschrien. Sie werden bekämpft. Aber Gott trägt sie darin und sorgt dafür, dass sie nicht verzweifeln. Die allerdings, die Paulus und seinen Mitarbeitern glauben, dass sie Gottes Boten sind, die entdecken die große Bedeutung der Diener Gottes. Diese Mitarbeiter erleben viel Grund zur Traurigkeit, haben aber jederzeit Grund zur Freude, weil Jesus für sie da ist. Sie sind materiell gesehen arm, aber darin erleben sie immer wieder, dass Jesus durch sie Menschen beschenkt, ja also andere Menschen reich macht, obwohl sie ja selbst vielleicht gar nichts haben. Durch die Rettungsbotschaft kommen nämlich Menschen ins Himmelreich und werden Kinder des Königs des Universums. Also jetzt sind die reich, reicher geht's nicht. Da sind all unsere Milliardäre arme Schluckspechte. Wie war es Gott, als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat? Er gebrauchte dazu Mose. Und was war sein Erkennungszeichen? Er konnte nicht gut reden. Er hat dann auch nach allen Gabentests, die er gemacht hat, gesagt, also weißt du, Herr, zum Volksbefreier tauge ich nicht. Tut mir leid, such dir mal einen anderen. An der Stelle lesen wir davon, da wurde Gott zornig. Nachdem sie aber eine Weile diskutiert hatten. Ja, es mag sein, dass Gottes Mitarbeiter durch die Einstellungstests fallen, die wir so erfinden als Menschen. Das mag ja sein. Aber wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, kommt es nicht darauf an, was wir können. Sondern was Gott kann, der will sich ja mitteilen. Hast du keine glänzende Erscheinung und kommst dir unbegabt vor? Das wird Gott nicht daran hindern, dich zu gebrauchen. Du kannst noch entdecken, was Gott dir an Gaben geschenkt hat. Das ist allemal so. Vielleicht bist du auch von Gott mit Gaben beschenkt, die du einsetzen kannst. Das wird Gott übrigens auch nicht daran hindern, dich zu gebrauchen. Er hat unseren Beitrag allerdings nicht nötig, er will uns aber einsetzen. Und der Bote wird dabei immer von Gott beschenkt und verändert. Gott nähert sich uns Menschen aber immer so, dass man ihn auch anzweifeln und ihm widersprechen kann. Und das wird auch seinen Boten so widerfahren. Aber ich finde das umso vertrauenswürdiger, dass Gott sich durch Menschen mitteilt. Und das gilt, obwohl viele das Bodenpersonal Gottes für das größte Problem in der ganzen Mission halten. Ja, bei dem Boss ist das kein Problem. Und jetzt will Paulus die Korinther und auch uns dafür gewinnen, dass wir dieser Botschaft glauben und dass sie uns auch zur Verfügung stellen. Die Christen in Korinth haben sich ja etwas eingebildet auf ihre großartigen Begabungen, auch auf ihre tollen Redner, als ob die Erscheinung, die äußere Erscheinung, das Wesentliche an Gottes Botschaft wäre. Nein, Paulus macht deutlich, seine Boten sind unscheinbar. Man muss schon genau hingucken, man muss es glauben, wenn man erkennen will, was da dran ist. Denn er nimmt auch euch voraussetzungslos an. Nun stellt euer Leben auf diese unverdiente und geschenkte Liebe ein. Gottes Zuwendung ist voraussetzungslos, ja, umsonst, wie man sagen könnte, aber nicht vergeblich. Sie hat nämlich schwerwiegende Folgen. Wenn man jetzt nur mal daran denkt, da hat man Paulus damals so kritisiert, dass bis heute, seit 2000 Jahren, Menschen aufgrund der Worte, die er uns hat niederschreiben lassen und aufgrund der Geschehnisse, die von ihm berichtet sind, dass Menschen seitdem, 2000 Jahre lang nun schon, glauben, an Jesus glauben. Weil dieser Bote für ihn unterwegs war. Da hatten die keine Ahnung von, diese Kritiker. Die haben vielleicht sich bis im Grabe noch gedacht, der Mann spinnt. Und vielleicht drehen sie sich auch im Grabe um, wissen wir ja nicht. Aber das ändert nichts. Gott hatte sich entschieden, durch Paulus zu wirken. Punkt. Mich bewegt das insofern auch immer mal wieder, dass wir ja heute in unserer globalisierten Welt aus aller Welt Bücher und Predigten und so weiter hören, lesen können, wie auch immer. Von überall Einfluss. Und das ist auch ein großes Geschenk, denn wie schön, wenn irgendwo Gott wirkt durch jemanden und wir kriegen es mit, obwohl es weit weg ist. Das ist das eine. Das andere ist, wir können oft gar nicht mehr durchschauen, was das eigentlich für ein Mensch ist. Ist es eigentlich einer, bei dem es sich einfach toll anhört und der, und so war es damals, und der das sagt, was die Leute hören wollen? Mein alter Mensch, der in mir steckt und im Misstrauen gegen Gott so gerne alles weitermachen würde, der will gar nicht hören, dass Jesus an meiner Stelle gestorben ist. Der will auch nicht hören, dass es im Leben nicht auf meine Möglichkeiten ankommt. Das will er dann hören, vielleicht, wenn ich am Boden liege, aber doch nicht, wenn ich gerade im Höhenflug bin. Und so weiter und so fort. Und es wird vielen Lehrern und so weiter vertraut. Als Referenz wird heute auf Büchern angegeben, Autor zahlreicher Bücher. Was für eine Qualität wird damit zum Ausdruck gebracht? Ich erinnere mich an den Satz meiner Jugendmitarbeiterin, du hast die Gabe des Redens. Wenn ihr nachher mal irgendwann von mir sagt, Mensch, der hat viel geredet, dann ist das kein Kompliment. Also nicht zwangsläufig. Deswegen, wo wir können, lasst uns darauf achten, dass wir mitkriegen, wie die Boten, denen wir vertrauen, leben. Es gibt gerade im amerikanischen Raum viele Prediger, die das Wohlstandsevangelium verkündigen. Also wenn du Christ bist, wenn du richtig glaubst, dann wirst du reich. Ja, Mann, also wenn man uns ein Rezept dafür geben kann, wenn ich bloß dreimal Jesus am Tag sagen muss oder was auch immer und dann reich werde, das ist ja toll. So einfach machen die es natürlich nicht. Die haben dann schon genaue Vorstellungen, wie das alles auszusehen hat. Aber es ist ein Evangelium, das daran vorbeigeht, so wie Paulus uns das deutlich macht, dass wer Jesus kennt, immer ein kreuzförmiges Leben hat, also ein Leben, das bereit ist, für andere zu leiden. So sieht Jesus aus und so sieht das Zeichen aus, an das wir uns bis heute halten, um uns an ihn zu erinnern. Geht ja nicht ums Kreuz, aber es kommt darin zum Ausdruck, Jesus hat Gott und Mensch versöhnt, beziehungsweise Gott uns mit sich. Und das geschah dadurch, dass er an unserer Stelle stirbt. Und nicht, dass er an unserer Stelle all die Jubelschreie entgegennimmt, die man in Stadien heute hören kann. Wenn Leute irgendwas tun, was Menschen haben wollen. Das sollte uns klar sein. Nach solchen Lehrern sollten wir Ausschau halten, die bereit sind zu leiden. Ich habe das schon öfter mal im Gespräch über Gemeindebau und so weiter gesagt, die Frage ist immer, was darf es mich kosten, Verantwortung in Gottes Gemeinde zu tragen? In menschlichen Augen sind Gottesdiener nichts. Aber durch sie greift Gott ins Leben von Menschen ein und schenkt ihnen ewiges Leben mit Gott. Du darfst auch mitmachen. Gott gebraucht uns auf unterschiedliche Weise. Nicht jeder von uns soll und ist ein Redner. Ja, das ist einfach mal klar gesagt. Aber wir können die unterschiedlichen Gaben, die wir auch im Neuen Testament lesen können, uns mal angucken und Gott fragen, was hast du mir denn geschenkt? Was willst du durch mich weitergeben? Oder wo willst du etwas weitergeben, was du mir vielleicht erst noch schenken willst? Es beginnt damit, dass wir seine Rettungsbotschaft in der Tiefe glauben, dass er sich für uns hingibt und dass wir uns von der Liebe, die darin zum Ausdruck kommt, bewegen lassen, uns nicht mehr um uns selbst zu drehen, sondern an jedem Tag zu fragen, Herr, wo willst du heute durch mich hingehen und was willst du heute durch mich tun? Was Gottes Gnade bewirkt. Gott ruft dich heute und lädt dich zu sich ein. Er schenkt dir durch Jesus Christus das Leben mit sich. Du kannst dich ihm anvertrauen und dich ihm zur Verfügung stellen. Das kannst du ihm auch heute noch sagen, der hört das. Du kannst einfach mit ihm sprechen, wie mit einem Freund. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Gott spricht immer heute mit dir. Amen.